Ja, genauso wie wir bei diesem Lied einige Male in Stocken gekommen sind, so bin ich beim Lesen der Kapitel einige Male in Stocken gekommen, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, was ich hier lese in der Bibel. Vor allen Dingen der Predigtabschnitt für die nächste Woche, da habe ich wirklich kopfschüttelnd den Text gelesen und habe mir gedacht, wie kann so etwas in der Bibel stehen, solche Grausamkeiten. Heute wollen wir, bevor wir dann nächste Woche das Buch Richter beenden, zunächst über zwei Kapitel nachdenken, weil alles zusammenzunehmen wäre doch ein wenig zu viel. Auch heute ist es ein Predigttext. Ich denke mal, bei einer freien Predigtauswahl würde ich diesen Text wahrscheinlich nicht auswählen, weil ich mir eben diese Fragen gestellt habe. Gerade wenn man diesen ganzen Anhang des Richterbuches nimmt, was dann fünf Kapitel sind, wozu sind wir Menschen nur alles in der Lage? Ja, wir finden in diesen Kapiteln Berichte über den Missbrauch von Frauen, über übelste Homosexualität, mehrfache Vergewaltigung, Mord, Ungerechtigkeit, Religionsvermischung, Entführung, Brudermord, Auslöschung ganzer Städte, Ermordung von Frauen und Kindern und einiges mehr. Also von Gottlosigkeiten, die auf der einen Seite schlimmer nicht sein könnten, auf der anderen Seite heute genauso in der Gesellschaft passieren. Ich glaube, man kann sagen, dass Gott zu dieser Zeit im Leben der Israeliten keine Rolle gespielt hat. Und deshalb habe ich die Predigt auch genauso überschrieben, wenn Gott in deinem Leben keine Rolle mehr spielt. Von der Zeit her ist das eigentlich jetzt der Anhang des Richterbuches, aber der Anhang ist, es ist quasi ein Anhang, der von der Zeit her eigentlich zu Beginn des Richterbuches spielt. Also nicht vor der Einsetzung des Königs Sauls, sondern eher zu den Anfängen. Später kommt auch die Begründung. Und hier bekommen wir anhand einiger Situationen, die wahrscheinlich wie so eine Lupe rausgesucht wurden, was das damalige Problem der Israeliten war. Und wir werden merken, hoffentlich auch durch diese Botschaft, dass das nicht einfach ein Text ist, der damals stattgefunden hat, sondern dass er unglaublich viele Parallelen in unsere heutige Zeit hat. Wir haben schon häufiger in dem Richterbuch diesen Vers gelesen und sie taten, was dem Herrn missfiel und beteten fremde Götter an. Aber wie hat sich dieser Götzendienst ganz konkret in ihrem Alltag gezeigt? Oft ist es nur dieser eine Vers und sie beteten zu den Baalen und zu Astarten und dann eine Aufreihung verschiedener Götter. Aber wie haben sie es ganz praktisch getan? Und ein erster Gedanke zu dem Text, zunächst aus Richter 17, habe ich folgendermaßen überschrieben: Wenn Gott in deinem Leben keine Rolle mehr spielt, dann fang an, Glauben zu leben und nicht die Religion. Ja, häufig in verschiedenen Gesprächen, in Begebenheiten, habe ich den Eindruck, dass wir manchmal, auch als Christen, auch als Gemeindemitglieder, dazu neigen, unseren Glauben auf eine Art und Weise zu leben, wo der Glaube an Gott nicht mehr lebendig ist, nicht mehr frisch, nicht mehr durchtragend ist, sondern wo der Glaube in manchen Fällen nur noch religiös wirkt. Ja, der Glaube ist nicht mehr etwas, was der Heilige Geist in mir wirkt, wie er durch mich wirkt, zum Segen anderer, sondern vielleicht nur noch etwas Angelerntes. Ich habe es von Kindesbeinen so mitbekommen, es ist tradiert worden und jetzt lebe ich den Glauben in diesem System, in welchem ich ihn eben kennengelernt habe. Es geht dann nicht mehr um den Willen Gottes, sondern man spult vielleicht nur noch ein frommes Programm ab. Und ich glaube, das ist eine Realität, wo ich mich persönlich hinterfragen muss. Bin ich ein Mensch, der Glauben lebt, oder bin ich ein Mensch, der Religion lebt, gefangen in einem System? Lass uns mal schauen, was der Text zu diesem Gedanken sagt. In Richter 17, Vers 1 heißt es: Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim mit Namen Micha, der sprach zu seiner Mutter: Die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und derenthalben du den Fluch gesprochen hast und ihn auch vor meinen eigenen Ohren gesagt hast, siehe, das Geld ist bei mir, ich selbst habe es genommen. Also hier ist von einem Dieb die Rede, der seiner eigenen Mutter 1100 Silberstücke klaut, stiehlt 1100 Silberstücke unendlich viel Geld. Später ist davon die Rede, dass ein Levit bei ihm angestellt wird und sein Jahreslohn beträgt 10 Silberstücke. Das heißt, dieser Levit müsste quasi 110 Jahre arbeiten. So viel Geld wurde der Mutter gestohlen. Also eine reiche, wohlhabende Familie, vielleicht auch nur ein Teil des Vermögens, das hier entwendet wird. Und Micha, von dem hier die Rede ist, scheint auf der einen Seite recht skrupellos zu sein. Ja, es macht ihm anscheinend zunächst nichts aus, seine eigene Mutter zu bestehlen, ihr so ein großes Unrecht anzutun. Und da habe ich mich sofort gefragt, was geht in einem Mann vor oder wie bösartig muss es in seinem Herzen aussehen, seiner eigenen Familie so ein Leid anzutun? Auf der anderen Seite sehen wir, dass dieser Mann unglaublich abergläubisch war, weil es heißt ja von ihm, dass die Mutter den Dieb verflucht hat in seiner Gegenwart. Damals hatte ein Fluch eine ganz, ganz große Bedeutung. Es hatte eine große Macht. Und ja, er hört diesen Fluch, geht zur Mutter und sagt, siehe, dies Geld ist bei mir, ich selbst habe es genommen. Er sagt jetzt nicht, ich habe mich versündigt, ich habe etwas Falsches gemacht, sondern keines tut mir leid, sondern nur, man hat den Eindruck auf jeden Fall, er gibt es zurück, weil er Angst hat vor dem Fluch, der ausgesprochen wurde. Er hat diesen Fluch gehört. Und jetzt sollte man meinen, dieser Text nimmt eine gute Wendung und dann heißt es in Vers 2b, da sprach seine Mutter, gesegnet seist du, mein Sohn, vom Herrn. Hört sich gut an. So gab er seiner Mutter die 1100 Silberstücke zurück und seine Mutter sprach, ich weihe nun das Geld dem Herrn, es kommt aus meiner Hand für meinen Sohn. Ja, was für eine Spende. Ich glaube, wenn jemand jetzt hier in die Gemeinde kommt und sagt, ich gebe euch den Lohn von 110 Jahren Erspartes, ich glaube, wir würden sehr, sehr dankbar sein und sagen, ja, hier nimm die Kontonummer, überweise es. Und die Mutter ist hier auch sehr, sehr dankbar, dass sie ihren Sohn segnet. Ja, den Fluch damals konnte man nicht widerrufen, aber man konnte ihn durch einen Segen neutralisieren. Genau das macht sie hier. Und in diesem Segen wird jetzt im Namen Gottes gesprochen und sie verspricht hier zugleich, ich werde das Geld Gott weihen. Also geht es besser? Eigentlich nicht. Dass aus diesem Bösen etwas Gutes wird, ist diese Mutter eine Lichtgestalt in diesem Buch. Lass uns mal weiterlesen. Sie sagt, ich weihe nun das Geld dem Herrn, es kommt aus meiner Hand für meinen Sohn, damit man ein geschnitztes und gegossenes Bild davon machen soll, darum gebe ich es dir nun wieder. Aber er gab seiner Mutter das Geld zurück, da nahm seine Mutter 200 Silberstücke und gab sie dem Goldschmied, der machte ein geschnitztes und gegossenes Bild daraus, das kam danach in das Haus Michas. Der Mann Micha hatte nämlich ein Gotteshaus und machte ein Ephod und Hausgötzen und füllte einem seiner Söhne die Hand, sodass er sein Priester wurde. Ja, wir haben allein in diesen ersten 6 Versen eine ganze Reihe an Dingen, wo gegen den Willen Gottes verstoßen wurde, in einer einzigen Familie, in einer Begebenheit. Ja, der Mann begehrt zunächst das Silber, dann nimmt er es zu sich, er stiehlt. Es wurde gelogen, es wurde Vater und Mutter nicht geehrt, es wurde nicht Gott allein angebetet. Von daher passt die Einleitung heute so wunderbar. Es wurde Gott ein falsches Versprechen gemacht. Ja, ich will das Geld dem Herrn weihen. Im Endeffekt wurden 200 statt 1100 Silberstücke dem Herrn geweiht. Wäre ja auch in Ordnung gewesen, aber dann soll man nicht das eine sagen und es dann nicht tun. Ja, der Name des Herrn wird unnütz in den Mund genommen. Oder zu Schlechtem in den Mund genommen. Das heißt, allein von den 10 Geboten werden hier 6, 7 Gebote übertreten. Und das alles im Namen der Religion irgendwie, einige auf jeden Fall, im Namen Gottes, ohne das eigene Haus zu verlassen. Und das ist hier schon eine Leistung. Also sie weiht angeblich das Geld hier dem Herrn, lässt jetzt einen Götzen daraus machen, stellt diesen Götzen dann im Tempel des Sohnes auf. Das Geld wird nicht an die Stiftshütte nach Silo gebracht, wo es dann Gott geweiht wäre und zu Gutem verwendet werden könnte. Und daran sieht man, dass wir es hier zu der frühen Zeit mit einer Art Synkretismus zu tun gehabt haben. Ja, Micha richtet eine Art religiöses Zentrum auf, ähnlich wie Gideons Vater es auch gemacht hat, wo dann die ganzen Leute aus der Umgebung dann dahin kamen, um Gott eben anzubeten. Und er setzt seine eigenen Söhne als Priester ein. Das heißt, Religion war ihm schon irgendwie wichtig auf eine Art und Weise. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass gerade diese Geschichte am Anfang des Anhangs steht, weil hier ganz detailliert eine Situation aufgezeigt wird, wo Micha und die Mutter, ich denke, als eine Art Typos für Israel stehen. Ja? Sie sind ein Beispiel dafür, dass für ein generelles Problem des Volkes, aber ich glaube, runtergebrochen auf uns, auch für ein generelles Problem, dem auch wir manchmal gegenüberstehen. Ja, es scheint jetzt, als ob Gott im nächsten Vers diese Situation sieht in Nahaufnahme und das kommentiert und dann sagt in Vers 6, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte. Das ist die Beurteilung Gottes dessen, was wir hier vorfinden. Ja, da war keiner, der jetzt sagt, halt, so geht es nicht, es muss in Silo geschehen, jemand, der mal durchgreift, um wieder auf den Willen Gottes hinzuweisen, keine Gottesfurcht, keine echte Anbetung, sondern eher Pluralismus, könnte man vielleicht sagen, alles ist irgendwie okay, ich muss ja niemandem Rechenschaft geben, man scheint für alles eine Art Rechtfertigung zu haben, ist ja wunderbar, es ist ja religiös verpackt. Sie fängt ja an, gelobt sei Gott, ich weihe es dem Herrn. Es klingt ja alles zunächst recht gut. Und man ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, auch als ich den Text gelesen habe, als ob es auch in ihnen irgendwie ein Durcheinander gab, irgendwie ein Chaos gab, das zieht sich ja dann weiter durch. Und als ob Gott nicht wirklich die Hauptrolle gespielt hat, sondern man eher eine selbstgemachte Religion lebte. Ja, ich glaube, wie das Christentum in großen Teilen Deutschlands gelebt wird, das bekommen wir mit, wenn wir die Medien verfolgen. Und das hat lange nichts mehr mit dem zu tun, was die Bibel als Christsein beschreibt. Ja, man meint vielleicht Gott zu ehren, man meint Gott zu dienen und übertritt im selben Atemzug nicht selten eine Reihe von den Geboten Gottes. Ja, man übt sich in einer Art Gleichgültigkeit, man schafft es, Predigtreihen zu halten, ohne den Namen Jesu in den Reihen zu erwähnen, in den Predigten zu erwähnen. Und anstatt jetzt wirklich Klarheit ins Leben zu bekommen, eine gewisse Ordnung, eine gewisse Struktur, ein Gott gewollt sein, schafft man viel mehr Chaos und alles wird schlimmer. Und genau das haben wir hier. Ich glaube nicht, ich würde nicht so weit gehen, um jetzt zu sagen, übertragen auf uns als Gemeinde, dass das bei uns der Fall ist, dass wir einen Synkretismus haben, einen Vielgötterglauben. Aber haben wir vielleicht nicht doch, wenn wir ehrlich zu uns sind, manchmal einen Hang dazu, religiös zu sein? Israel kannte das Problem sehr, sehr gut. In Jesaja 1 heißt es, 1 Vers 11 kann man sich gut merken, was soll mir die Menge euer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Auch das klingt wieder weit weg. Was haben wir heute mit den Opfern des Alten Testaments zu tun? Aber könnte diese Verse übertragen auf uns heute vielleicht in diesem Sinne klingen, was sollen die Menge eurer Lieder im Gottesdienst? Ja, ich bin eurer Lieder, ich bin eurer musikalischen Umrahmung leid. Ich habe keinen Gefallen daran, dass ihr eure Gottesdienste durchplant, durchstrukturiert. Ich habe keinen Gefallen daran, dass ihr hier vorne steht und predigt. Ich habe keinen Gefallen an den Gebetsgemeinschaften, die ihr in eurem Gottesdienst praktiziert. Ja, ich bin dem feindlich gegenübergestellt. Ja, Gott hat keinen Gefallen daran, wenn wir uns krampfhaft an unserer Religiosität festhalten. Was ich jetzt gesagt habe, es klingt vielleicht übertrieben. Ja, was sagt er hier? Aber ist es nicht genau dasselbe, was Gott zu den Israeliten gesagt hat? Da kommen sie vielleicht hunderte Kilometer, bis sie in Jerusalem oder in Silo sind, um Gott jetzt ein Opfer zu bringen. Und er sagt, ich bin satt davon. Ich habe keinen Gefallen. Ich möchte nicht, dass ihr das tut. Genau das ist die Aussage. Und das ist, glaube ich, das, was Gott hier mit auf den Weg geben möchte. Er möchte nicht, dass wir uns krampfhaft an einer Religiosität festklammern und uns bildlich gesprochen von dieser Religiosität fesseln lassen. Ja, dann leben wir irgendwann nur noch ein Systemchristsein oder ein Schubladenchristsein. Alles hat irgendwie seinen Platz, aber wo ist der Heilige Geist? Im Gottesdienst? Wo ist der Heilige Geist? In meinem Alltag. Erlebe ich Gott, dass er wirkt? Erlebe ich Gott, dass wenn ich ihn morgens um den Segen bitte, dass er den Segen auch tatsächlich schenkt? Was würde Gott heute über diesen Gottesdienst, über diese Predigt, über die gesungenen Lieder, über die Kindergeschichte, über die Gottesdienstleitung, was würde Gott heute dazu sagen? Worum geht es uns? Wenn Gott es sagen würde, ich möchte es auf diese Weise nicht, ja, dann wäre es schockierend. Aber würde Gott nicht doch recht haben an der einen oder anderen Stelle? Ja, was ist die Triebfeder, dass ich das sage, was ich jetzt sage? Ist es wirklich echt? Ist die Triebfeder die Liebe zu Gott? Oder versuche ich nur irgendwie ein religiöses System zu vermitteln, dass man quasi in diesen Formen sich weiter bewegt? Und da möchte ich uns vielleicht auch ein Stück weit wachrütteln. Ja, wenn der Glaube zu Hause so gut wie keine Rolle mehr spielt, wenn zu Hause das Gebet nicht mehr stattfindet, wenn das Bibellesen zu Hause vernachlässigt wird, ich wage dann zu bezweifeln, dass der Glaube an Jesus Christus aktiv gelebt wird, sondern dann wird, glaube ich, Religion gelebt, weil echter Glaube zeigt sich im Alltag. Lass uns da mal in unser Leben hineinschauen. Ich möchte nicht einfach mit der Keule hier um mich schlagen, sondern ich möchte uns herausfordern, in unser Leben zu schauen. Religion oder Glaube? Was leben wir eigentlich? Wenn Gott in deinem Leben keine Rolle mehr spielt, dann fang an, Glauben zu leben statt Religion. Die Frau sagte das eine, alles soll dem Herrn geweiht sein, aber auf der anderen Seite lebte sie ein selbstgemachtes, ein selbsterdachtes Dasein. Dann ein zweiter Gedanke zu diesem Text, wenn Gott in deinem Leben keine Rolle mehr spielt, dann fang an, neu Profil zu zeigen oder Position zu beziehen. In Vers 17 heißt es, es war aber ein junger Mann von Bethlehem in Juda aus dem Geschlecht Judas, der war ein Levit und war dort fremd. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem in Juda, um einen Ort zu finden, wo er bleiben konnte. Als er so seines Weges zog, kam er aufs Gebirge Ephraim, zum Hause Michas. Da fragte ihn Micha, wo kommst du her? Er antwortete ihn, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und wandere, um einen anderen Ort zu finden, wo ich bleiben kann. Micha sprach zu ihm, bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich 10 Silberstücke und deine Kleidung und Nahrung geben. Der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der hielt ihn wie einen Sohn. Und Micha füllte dem Leviten die Hand, dass er sein Priester wurde, und so war er im Hause Michas. Und Micha sprach, nun weiß ich, dass mir der Herr wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe. Hier kommt jetzt eine weitere Person ins Spiel, ein Levit, der sich anscheinend neu orientieren möchte. Vom Gesamtzusammenhang will er wohl einfach mal neu durchstarten, will wahrscheinlich Karriere machen, einfach einen Neuanfang. Und er kommt jetzt zum Hause Micha, sie einigen sich ziemlich schnell, er sagt, ich habe einen Job für dich. Dieser Mann findet diesen Job lukrativ, das Geld, die Bezahlung passt auch. Und hier haben sich jetzt zwei Menschen ohne Prinzipien getroffen und gefunden. Und von jetzt auf gleich wurde aus diesem Leviten ein Priester, kein Priester Gottes, denn er wurde hier von einem Menschen ernannt, Gott steht nicht dahinter, aber das scheint ihm hier völlig egal zu sein, Hauptsache das Geld stimmt, Hauptsache der Status stimmt, jetzt ist er jemand. Und in welchem Irrsinn sie hier gefangen sind, das lesen wir dann in Vers 13. Und Micha sprach, nun weiß ich, dass mir der Herr wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe. Auch hier wieder, um den Gedanken von vorhin aufzugreifen, was Micha tut, es klingt wiederum schon relativ fromm. Das Vokabular, es ist sehr kananäisch. Nun weiß ich, der Herr wird mir wohl tun, ich habe einen Priester. Ja, also auch die Mutter, sie beide verwenden viele fromme Worte wie segnen, verfluchen, weihen, den Namen Gottes. Sie tun aber im Grunde genommen nichts anderes als einen Götzendienst. Später wird dann in Kapitel 18 gesagt, dass dieser Levit, der Jonathan ist, der Enkel von Mose. Und als Enkel, glaube ich, von Mose weiß man ganz genau, was letztendlich der Wille Gottes ist oder nicht. Selbst wenn er es nicht gewusst hat, wenn es ihm nicht überliefert worden ist, ich glaube, er hätte nachfragen können, er hätte nachlesen können, aber das hat er nicht getan, weil er andere Prioritäten hatte. Ja? Er wollte einen neuen Anfang und wie es scheint, wollte er Ansehen und wollte er eben das passende Geld haben. Ja, nicht Gott, sondern seine Vorstellungen waren hier entscheidend, standen im Vordergrund. Und ich glaube, da gilt es ein Stück weit auch in unser Leben hineinzuschauen. Hier ist ein privilegierter Mann. Ich meine, der Enkel von Mose zu sein, das ist schon mal wirklich ein Privileg. Aber ein Mann, der trotz allem eine völlig egozentrische Lebensausrichtung hatte. Ja, es kann Situationen geben in unserem Alltag, wo auch immer wir stehen, wo es eigentlich darum geht, dass wir jetzt ganz klar Position beziehen. Dass wir sagen, nein, es geht nicht, dass du mich jetzt einfach zu einem Priester einsetzt, entferne die Götzen, fahre einen klaren Kurs, lass uns nach dem Willen Gottes fragen. Aber wo man dann um des eigenen Vorteils willen eben nicht fragt, was möchte der Herr, sondern man schmeißt seine Prinzipien über Bord, weil die Vorteile, die man sieht, viel zu schön, viel zu lukrativ sind und man möchte sie unbedingt in Anspruch nehmen. Ja, nehmen wir das klassische Beispiel, ich weiß, es wird oft von hier vorne gebracht, der Schwarzarbeit, wo wir ja grundsätzlich der Meinung hoffentlich sind, dass Gott es nicht für gut heißt. Ja, aber wenn es um unsere Belange geht, dann drücken wir vielleicht doch ein Auge zu. Man kann ja im Nachhinein, wenn der Vorteil dann vorbei ist, Gott um Vergebung bitten und alles ist gut. Ja, liebe Geschwister, man hört es hier und da. Sowas darf es in der Gemeinde nicht geben. Schwarzarbeit ist Sünde. Punkt. Wir können uns Dinge schönreden, aber das darf es nicht geben. Da müssen wir Profil zeigen und sagen, wir können auch anders. Es könnte wie bei diesem Leviten ganz praktisch die Wohnungssuche, die Jobsuche sein. Geht es mir in meinem Leben einzig und allein um die Gehaltsmaximierung oder rücken auch wirklich Dinge in den Fokus, wo ich von Gott her überlege, macht es jetzt überhaupt Sinn? Ja, bin ich denn da, wo ich vielleicht hinziehe? Bin ich da geistlich versorgt? Bin ich da vielleicht in einem Beruf, wo ich gezwungen bin zu lügen oder immer so zwischen zwei Stühlen stehe, wo man manches zweideutig sieht, oder kann ich auch da Profil zeigen? Ja, und wo dann nicht die Frage gestellt wird, wie kann das, was ich tue, dazu beitragen, dass ich zu Gott hinwachse, sondern dahin, wie weit kann ich noch gehen? Wenn diese Fragen im Raum stehen, da müssen wir Profil zeigen. Ja, dass ich dann eben nicht verharmlose, wie es bei der Simson-Predigt ging, ja, das machen ja alle irgendwie. Dass ich für mich argumentiere, steht ja nicht so eins zu eins in der Bibel. Da sind wir auf einem ganz, ganz dünnen Eis und da sollten wir Abstand bewahren. Ja, wenn wir sehen, in welche Richtung sich vieles entwickelt, glaube ich, ist es wichtiger denn je zuvor, als Christen Position zu beziehen. In der nächsten Predigt, nächste Woche, geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir es nutzen, anders zu sein. Ja, der Levit hat das Geld, hat das bequeme Leben gesehen und für ihn war klar, das will ich. Und wie hat sich die Geschichte weiterentwickelt? Der zweite Gedanke war, wenn Gott in deinem Leben keine Rolle spielt, dann fang an, neu Profil zu zeigen. Ein dritter Gedanke aus dem Text: Wenn Gott in deinem Leben keine Rolle mehr spielt, dann verlass den Weg der Bequemlichkeit. Der Levit ist jetzt zum Priester quasi eingesetzt worden und dann lesen wir in 18 Vers 1, zu der Zeit war kein König in Israel und der Stamm der Daniter suchte sich zu der Zeit ein Erbteil, wo sie wohnen könnten, denn es war ihm bis auf den Tag noch kein Erbe zugeteilt unter den Stämmen Israels. Und die Daniter sandten vor ihrem Geschlecht aus ihrem Gebiet, aus Zora und Eshtaol, 5 tüchtige Männer aus, um das Land zu erkunden und zu erforschen und sprachen zu ihnen, zieht hin und erforscht das Land. Ja, vielleicht kurz zur Situation. In Josua lesen wir, dass ihnen eigentlich ein anderes Gebiet zugesprochen wurde, und es war ihnen bis jetzt noch nicht gelungen, die Philister zu vertreiben, sodass sie bis jetzt nicht sesshaft geworden sind. Und sie ja, und sind umhergezogen, sind jetzt quasi auf der Suche nach einem neuen Land, das etwas einfacher einzunehmen ist. Und dann heißt es, und sie kamen auf das Gebirge Ephraim zum Hause Michas und blieben dort über Nacht. Und während sie dort bei Michas Leute waren, fiel ihnen die Stimme des jungen Leviten auf und sie gingen dorthin und sprachen zu ihm, wer hat dich hierher gebracht? Was machst du hier? Und was hast du hier vor? Er antwortete ihnen, so und so hat Micha an mir getan und mich in Dienst genommen, sodass ich sein Priester sei. Sie sprachen zu ihm, befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, auch zum Ziel führt. Der Priester antwortete ihnen, zieht hin mit Frieden, euer Weg, den ihr geht, ist dem Herrn vor Augen. Ja, die Kundschafter sind jetzt bei Micha, sie hören eine Stimme, vielleicht war die Stimme ihnen bekannt, weil sie diesen Mann kannten oder weil dieser Mann vielleicht einen bestimmten Dialekt gesprochen hat. Und sie fragen ihn aus und bitten ihn dann, befrage doch Gott, ob es gut ist, was wir jetzt tun. Und es klingt wieder so gut, auch wie es formuliert ist, befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, auch zum Ziel führt. Wunderbare Formulierungen nach dem Motto, wir wollen doch nur das Beste, wir wollen doch nur im Willen Gottes leben. Und der Priester sagt ihnen dann genau das, was sie hören wollen. Er sagt, zieht ruhig des Weges, alles gut, zieht in Frieden, Gott ist mit euch. Ich glaube, wäre es ihnen ernst gewesen, wären sie zur Stiftshütte gegangen und hätten einen echten Priester gefragt. Also er sagt ihnen, was sie hören wollen. Stimmte das, was er ihnen sagt? Zieht hin mit Frieden, euer Weg, den ihr geht, ist dem Herrn vor Augen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei genau 50%. Und wenn ich 50-50 habe, dann sage ich lieber das, was die Leute hören wollen, ist man auf der sicheren Seite. Ja, sie gehen jetzt los, erkundschaften die ganze Gegend und sehen, dass das Land zwar belegt ist, aber die Leute sind sehr einfach zu vertreiben, kommen jetzt zurück, erzählen den anderen Danitern, so und so sieht es aus. So sind die Feinde, wir sind durchaus in der Lage, das Land zu erobern. Und jetzt bewaffnen sich die Daniter mit 600 Mann und ziehen los und kommen jetzt wieder am Hause Michas vorbei. Und eine Sache, die mich hier eben angesprochen hat, ist, warum tun die Daniter das? Ja, eigentlich hatte Gott ihnen, wie gesagt, ein anderes Land versprochen. Es sollte nordwestlich von Juda sein, also ein Teil Küstenstreifen, da in der Nähe von Gaza, wo heute Gaza ist, vielleicht ein bisschen nördlicher. Das Problem war eben, dass die Philister da lebten und sie sich geweigert haben, das Land in Besitz zu nehmen, vielleicht aus Angst vor den Feinden, vor der Übermacht, weil sie eiserne Wagen hatten. Und sie hatten jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder vertrauen wir Gott und warten ab, wie Gott uns führt, auch wenn der Feind übermächtig zu sein scheint. Oder die zweite Möglichkeit, wir gehen jetzt den einfacheren Weg, wir gehen den Weg der Bequemlichkeit, wo Gott keine große Rolle zu spielen braucht. Ja, und sie gehen dann eben in ein ruhiges Gebiet mit einigen schwachen Bewohnern und wir erobern es dann einfach, ist ja viel einfacher. Aber Gott hat ihnen ganz klar gesagt, das ist euer Land. Die erste Variante ist die richtige. Aber sie haben sich geweigert, vielleicht weil die Bequemlichkeit, weil ihnen die Bequemlichkeit mehr zugesagt hat. Und genau dieser Gedanke ist ein Gedanke, wo wir, ich glaube ganz sicher in den Familien, aber auch in der Gemeinde, vor immer größeren Herausforderungen stehen. Auf der einen Seite wissen wir, es ist völlig klar, das ist dran, das ist zu tun. Aber auf der anderen Seite schleicht sich mehr und mehr eine Bequemlichkeit ein, vielleicht merken wir es gar nicht mal so richtig, sodass aus dieser Bequemlichkeit heraus eine Entscheidung nach der anderen getroffen wird. Aber ist dieser Weg letztlich der Weg des Segens? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Bequemlichkeit besonders groß geschrieben wird, wie nie zuvor vielleicht. Und es wird uns wie nie zuvor, kann es dazu führen, dass es uns zu einem ganz großen Fluch wird. Ja, viele sagen, nennen es vielleicht heute anders. Vielleicht in der jugendlichen Sprache würde man es den inneren Schweinehund nennen. Ja, ich kann mich nicht aufraffen. Ich will vielleicht auf der einen Seite Sport machen, aber ich schaffe es nicht, mich aufzuraffen, um Sport zu machen. Es reicht dann vielleicht nur noch für den Weg zum Kühlschrank, um mich im Kühlschrank zu bedienen. Ja, oder ich weiß, es sind dran, Dinge zu Hause zu erledigen, aber der innere Schweinehund, der ist so groß, ich schaffe es nicht, mich aufzuraffen, um diese Dinge umzusetzen. Und das Problem ist, dass wenn wir uns anfangen, mehr und mehr dieser Bequemlichkeit hinzugeben, dann wird sie auch mein Leben mehr und mehr durchdringen. Das ist eine ganz logische Folgerung. Und irgendwann werden quasi in meinem Leben zwei Programme ablaufen. Ja, die laufen sowieso ab im Hintergrund, aber sie werden ausgeprägt ablaufen. Nehme ich den ersten Weg, der vielleicht mit Aufwand zu tun hat, der mit Aufstehen zu tun hat, der mit Profil zeigen zu tun hat, der mit Christus in mir, in der Kraft des Geistes zu tun hat, um eben diese Sache anzupacken, um am Ende auch gesegnet zu sein, Gottes Segen im Leben, im Alltag zu erleben? Oder nehme ich den zweiten Weg, der doch um einiges bequemer ist, wo ich dann vielleicht doch auf der Couch liegen bleiben kann, wo ich keine Kraft aufbringen muss. Und wenn ich mich dafür entscheide, kommt es, glaube ich, zu einer Komfortzone, zu einer Antriebslosigkeit, die größer und größer wird, zu einer Willensschwäche, die sich dann vielleicht darin äußert, dass man dann doch nicht mal mehr etwas mit sich selber anzufangen weiß. Und was ist die Folge? Wir haben doch in der Gemeinde so viele Gemeindeglieder. Irgendjemand wird es schon fertig machen. Irgendjemand wird draußen schon arbeiten oder hier schon arbeiten oder hier für Ordnung sorgen. Irgendjemand macht es schon. Ja, Dinge, die vielleicht dran sind, Dienste, ist mir egal. Ich habe diesen Tag schon belegt mit meiner Familie und den nächsten und übernächsten und überübernächsten Samstag auch. Oder mit Freunden möchte ich da etwas unternehmen. Ja, und irgendwann ist die Trägheit so groß, dass man vielleicht zu fast nichts mehr zu gebrauchen ist. Ich glaube, die Gefahr, die besteht auf jeden Fall, wenn man von der Lustlosigkeit getrieben ist. Aber wo ist dann, und das ist die Frage, die ich auch zu Beginn gestellt habe, wo ist dann das Wirken des Heiligen Geistes? Dass wir uns vom Geist Gottes sensibilisieren lassen und sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, dann werde ich es jetzt tun. Dann werde ich jetzt auch gegen diese Bequemlichkeit aufstehen und deinen Willen tun. Und dann werden wir gesegnet. Ja, die Israeliten haben sich für den falschen Weg entschieden und haben sich damit viele Probleme gemacht. Der bequemere Weg ist meist nicht der Weg des Segens. Ein nächster Gedanke: Wenn Gott in deinem Leben keine Rolle mehr spielt, dann entferne die falschen Götter aus deinem Leben. Danke, Juri, für die Einleitung. Eigentlich brauche ich diesen Punkt gar nicht erwähnen. Wir haben die Auslegung schon gehabt. Ja, sie haben sich jetzt also für den scheinbar bequemeren Weg entschieden. Und sie machen sich auf den Weg und lass uns mal schauen, was es jetzt ganz konkret für sie bedeutet. In Richter 18 ab Vers 14 heißt es dann: Da hoben die fünf Männer an, die ausgezogen waren, um das Land bei Laish zu erkunden, also dann ist Laish, und sprachen zu ihren Brüdern: Wisst ihr auch, dass es in diesen Häusern einen Ephod und einen Hausgötzen und ein geschnitztes und gegossenes Bild gibt? Bedenkt nun, was ihr zu tun habt. Da gingen sie dorthin und kamen an das Haus. Also merkt ihr hier schon diese Fragestellung? Es gibt diese Hausgötzner, bedenkt nun, was ihr zu tun habt. Das heißt, sie schmieden hier schon nicht schöne Pläne. Da gingen sie dorthin und kamen an das Haus des jungen Leviten in Michas Haus und grüßten ihn freundlich. Also um diesen Mann schon mal für ihre Sache zu gewinnen. Vers 16, während die 600 zum Krieg gerüsteten Männern, die von den Danitern waren, vor dem Tor standen, also wahrscheinlich irgendwie außen, um das Haus herum, gingen die fünf Männer, die das Land zu erkunden ausgezogen waren, hinauf, drangen dort ein, nahmen das geschnitzte und gegossene Bild, den Ephod und den Hausgötzen. Unterdessen stand der Priester vor dem Tor bei den 600 zum Krieg gerüsteten Männern. Also sie gehen einfach rein, bedienen sich einfach, völlig skrupellos. Als nun jene in das Haus Michas gekommen waren und das geschnitzte und gegossene Bild, den Ephod, den Hausgötzen nahmen, sprach der Priester zu ihnen: Was macht ihr? Sie antworteten ihm: Schweig und halt den Mund und zieh mit uns, dass du uns Vater und Priester seist. Ist es besser, Priester in eines Mannes Haus zu sein oder unter einem ganzen Stamm und Geschlecht in Israel? Das gefiel dem Priester gut und er nahm den Ephod, den Hausgötzen und das geschnitzte Bild und schloss sich dem Volk an. Ja, der Weg der Bequemlichkeit wird automatisch auch den Weg des Kompromisses mit sich ziehen. Das ist so. Ja, es gibt einen schönen Buchtitel von Timothy Keller: Es ist nicht alles Gott, eine Anspielung auf Gold, was glänzt. Und das ist ein ganz goldenes Buchcover. Es ist nicht alles Gott, Gold, was glänzt. Ja, und in diesem Buch geht es eben um ganz verschiedene Götter in unserem Leben. Ja, was hier in dieser Geschichte geschieht, ist tatsächlich irgendwie verrückt, könnte man meinen. Und es führt hier zum Götzendienst. Und diese fünf Männer sehen jetzt eben diese verschiedenen Götter in diesem Haus. Sie denken, diese Götter könnten für uns eine Hilfe sein. Sie nehmen es mit. Der Levit sieht es, sagt, wie könnt ihr so etwas tun? Und was antworten sie auf die Frage, warum macht ihr das? Sie antworten seine Frage, indem sie ihm ein besseres Jobangebot machen. Sie sagen, ja, ein besseres Jobangebot. Und das gefällt dem, Vers 20, das gefiel dem Priester gut und er nahm den Ephod, den Hausgötzen und das geschnitzte Bild und schloss sich dem Volk an. Also sicherlich ein Karrieresprung, endlich noch mehr Geld, noch mehr Ansehen. Ja, und dann heißt es eben weiter ab Vers 21, und sie wandten sich und zogen hin und schickten die Frauen und die Kinder und das Vieh und was sie an wertvollem Gut hatten vor sich her, also damit sie nicht von hinten angegriffen wurden und dem schutzlos ausgeliefert waren. Als sie sich nun von Michas Haus entfernt hatten, wurden die Männer in den Häusern, die bei Michas Haus waren, zusammengerufen und sie jagten den Danitern nach und riefen ihnen hinterher. Sie aber wandten sich um und sprachen zu mir, was hast du, dass du die Leute zusammengerufen hast? Also, welch eine Hirnrissigkeit. Sie bestehlen ihn, er läuft hinterher und sie fragen, was machst du, warum kommst du hinter uns her? Er antwortete, ihr habt meine Götzen genommen, die ich gemacht habe und den Priester und seid fortgezogen. Was habe ich nun noch? Und da fragt ihr, was mir fehlt? Aber die Daniter sprachen zu ihm, lass deine Stimme nicht weiter bei uns hören, damit wir nicht etwa zornige Leute über euch herfallen, über dein Leben und das Überleben und das Leben deiner Leute hingerafft werde. So gingen die Daniter ihres Weges und als Micha sah, dass sie ihm zu stark waren, wandte er sich um und kehrte zurück zu seinem Hause. Sie aber nahmen, was Micha gemacht hatte und den Priester, den er hatte und fielen über Laish her, über ein Volk, also jetzt sind sie da angekommen in dem Gebiet, was sie eigentlich nicht hätten einnehmen sollen, über ein Volk, das ruhig und sicher wohnte und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Und es war niemand, der sie errettet hätte, denn die Stadt lag fern von Sidon und sie hatten mit den Aramäern nichts zu schaffen und die Stadt lag in der Ebene bei Bet-Rehob. Dann bauten sie die Stadt wieder auf und wohnten darin und nannten sie Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren war. Vor Zeiten aber hieß die Zeit Laish. Und dann zum Schluss, und die Daniter richteten für sich das Schnitzbild auf, und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes Mose, und seine Söhne waren Priester im Stamm der Daniter bis auf die Zeit, da sie im Lande gefangen weggeführt wurden. So stellten sie das Schnitzbild, das Micha gemacht hatte, bei sich auf, solange das Haus Gottes zu Silo stand. Ja, wir hatten ja in der allerersten Predigt über Krieg und Frieden, über den Bann gesprochen, von daher werde ich das nicht nochmal aufgreifen. Auf jeden Fall ist das, was hier geschieht, nicht schön, das kommt in den nächsten beiden Kapiteln nochmal vor. Sie haben auf jeden Fall, das kann man sagen, jetzt hier diesen einfacheren Weg gewählt und dieser Weg führte dazu, dass sie jetzt noch mehr Götzendienst betrieben haben und ein scheinbar ruhigeres Leben gehabt haben. Ab diesem Zeitpunkt wird dieser Stamm nur noch als nördlicher Stamm genannt, zum Beispiel in Hesekiel, aber war es der ursprüngliche Plan? Das war er nicht. Herr Micha wird ab diesem Abschnitt nicht mehr erwähnt, aber es fällt auf, und das ist eben die Ironie auch dieser Begebenheit. Wie beginnt die Geschichte? Geschichte beginnt mit einem Diebstahl. Micha bestiehlt seine Mutter und mit einem Diebstahl endet diese Geschichte, wo er Opfer der Diebe wird. Am Anfang bleibt der Levit um des Geldes willen. Er wollte Karriere machen. Am Ende geht er um des Geldes willen, weil er Karriere machen wollte. Er diente dem Gott des Geldes, aber hat das Geld ihm letztendlich glücklich gemacht. Und ich habe gerade, wenn wir jetzt auch diese Kapitel zusammennehmen, auch mir diese Frage gestellt, welche verkehrte Vorstellung von Gott haben sie eigentlich gehabt? Und es war ja noch viel, viel dramatischer, wie wir nächste Woche sehen. Sie glaubten tatsächlich, dass das, was sie taten, es wird Gott wohlgefallen. Aber was ist das für ein Gott, der sich selber machen lässt? Was ist das für ein Gott, der sich sogar entführen lässt? Oh, mein Gott ist entführt. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich selber hinterherlaufen, meinen Gott wieder zurückholen, damit ich ihn anbeten kann. Welch eine Dummheit, könnte man sagen. Ja, sie hatten Götter in ihrem Leben, an die sie sich gewöhnt haben. Und irgendwann waren diese Götter ein ganz selbstverständlicher Teil ihres Lebens, die Anpassung hat begonnen, dann waren es nicht mehr diese religiösen Götter, sondern irgendwann waren es, wir denken zurück an die anderen Kapitel des Richterbuches, war es der Baal, waren es die Astarten, war es die Aschera und diese vielen anderen Götter, die dann später noch dazu kamen. Und hier haben wir allein schon in diesen zwei Kapiteln ganz verschiedene Götter. Wer war der Gott im Leben von Micha? Ich glaube, das war sicherlich das Geld, sonst hätte er seine Mutter nicht bestohlen. Es war sicherlich die Religion an einen Gott. Ja, er lebte religiös, meinte alles richtig zu machen, aber Gnade, aber das Wirken Gottes, die fünf Bücher Mose, das, was niedergeschrieben war, scheint in seinem Leben keinen Platz gehabt zu haben. Hat es ihm am Ende weitergeholfen? Ich glaube nicht. Bei dem Leviten war sein Gott sicherlich die Anerkennung. Wenn ich erstmal Priester bin, dann habe ich einen Status, dann habe ich ein Ansehen, dann kommen die Leute zu mir, dann wird schon alles irgendwie gut sein. Das ist das, was ich immer wollte. Unterm Strich steht auf dem Gehaltszettel auch ein bisschen mehr, passt. Und es scheint so zu sein, als ob das sein Gott war. Sein Gott war die Karriere. Ja, für Geld wäre er sicherlich auch noch zum nächsten Stamm gegangen, hätten sie ihn angeheuert und hätte er da mehr Geld und Anerkennung bekommen. Aber hat es ihm weitergeholfen? Der Text sagt es nicht, aber sicherlich nicht. Ja, beim Volk Israel war ihr Gott vielleicht im gewissen Sinn der Zweifel. Die Feinde sind zu stark. Wir werden sowieso nicht an das Land kommen, das Gott uns versprochen hat. Vielleicht war es ein Stück weit die Bequemlichkeit. Ich möchte auch nicht zu viel in den Text hineinlesen, aber vielleicht doch. Es ist ja einfacher. Vielleicht war es ein Stück weit die Bequemlichkeit. Warum sollte ich es mir in meinem Leben so schwer machen? Warum sollte ich ein Dienstleben leben, wenn es auch einfacher geht? Gott segnet ja doch irgendwie. Ich bin ja doch irgendwie versorgt, persönlich mit meiner Familie, wie auch immer. Es geht doch auch einfacher. Ich glaube, deshalb bin ich Juri so dankbar für die hinleitenden Worte, dass wir in unserem Leben dazu neigen, Götter in unserem Leben zuzulassen. Wenn jemand mich fragt, Gerd, hast du Götter im Leben? Ja, würde man sofort, was? Aber lass uns mal ehrlich sein, lass uns mal hineinschauen. Ich habe auch über diese Frage nachgedacht in meinem Leben. Ja, wenn wir der Karriere, dem Geld verdienen in unserem Leben zu viel Platz einräumen und andere Dinge zu kurz kommen, dann ist das ein Gott in meinem Leben. Ja, wenn wir vielleicht Probleme damit haben, dass es anderen so gut geht oder dass andere sich irgendwas leisten können oder weiß ich nicht was, ja, dass andere vielleicht gewandter in manchen Dingen sind, die sie tun, dann haben wir es mit dem Götzen des Neides in unserem Leben zu tun. Ist dein Gott vielleicht der Alkohol? Vielleicht hast du ein Problem damit, dass du ständig einen über den Durst trinkst, zu viel. Ja? Ist das dein Gott? Ist dein Gott die Bequemlichkeit oder mein Gott? Ja, sodass ich nicht das tue, was dran ist, sondern nur noch das tue, was ich tun möchte. Ja, wir sind oft recht gut darin, uns etwas vorzumachen. Aber lass uns diesen Gottesdienst nutzen. Es hat ja einen Grund, warum wir uns heute auf den Weg gemacht haben, um hier im Gottesdienst zu sein. Und ich hoffe, dass der Grund ist, dass wir auch ein Stück weit in uns hineinschauen und auch Gott zu uns reden lassen. Inwiefern kann es sein, dass vielleicht doch der ein oder andere Götze versucht, in meinem Leben Besitz zu ergreifen? Ja, Götzen, glaube ich, können erst dann aus dem Leben geräumt werden, wenn sie erkannt werden und wenn wir Dinge nicht selber schönreden, wenn sie erkannt werden, beim Namen genannt werden und durch Christus ausgeräumt werden. Und deswegen müssen wir immer wieder zurück, nein, dürfen wir, es ist ein Riesenprivileg, wir dürfen immer wieder zum Kreuz gehen und sagen, Herr, ich habe den Eindruck, dass ich in diesem Bereich andere Götter dulde. Ja, ich möchte es nicht. Bitte vergib mir. Bitte hilf, dass ich damit aufräume, dass du allein mein Herr und mein Gott bist. Dich will ich anbeten. Du sollst auf dem Thron meines Lebens sitzen, sodass ich Segen erlebe, dass ich dich erlebe, dass ich einen Alltag erlebe, wo ich das Wirken des Heiligen Geistes spüre. Und das wünsche ich uns allen. Amen.